Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil der Podcast-Folge mit Julia. Julia ist eine wunderbare Ärztin, Frau, Mutter, Mensch und sie hat in der letzten Woche uns bereits im ersten Teil des Gespräches ziemlich viel über sich erzählt und ziemlich viel mit mir über diverse Themen wie die Arbeitskultur und Rollendenken und Konflikte und New Work irgendwo gesprochen. Und heute in der zweiten Folge erfährst du von Julia wirklich ganz konkret, wie sie sich als Anfängerin und auch als Mutter bei zu vielen Aufgaben über Wasser gehalten hat, wie sie den Überblick behält über die Dinge, die für sie wichtig sind. Und ganz konkret, du erfährst auch von ihr, was für sie wichtig ist, wie sie priorisiert und dabei sei es auf der Arbeit oder in ihrem persönlichen Leben. Das heißt, diese Podcast-Folge ist genauso wie die erste Podcast-Folge für dich wirklich spannend und relevant, wenn du von ihr einfach lernen möchtest, wie du mit verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Aufgaben weiterhin gut und toll und sicher für dich Mensch sein kannst. Sie nimmt dich dabei mit in ihren Alltag und sie gibt dir wertvolle Tipps und Hinweise, wie du mit verschiedenen Anforderungen diversester Art umgehen kannst und einfach Mensch bleibst. Und wir geben euch tatsächlich auch noch Hilfestellungen mit, wo ihr euch melden könnt, um Unterstützung in verschiedenen Foren, Communities zu finden. Und noch etwas in eigener Sache, bevor wir richtig loslegen mit dem Gespräch. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du schon häufiger den ein oder anderen Aha-Moment hattest, dann hinterlass Arzt sein doch als Dank eine 5-Sterne-Bewertung, denn so wird der Podcast häufiger ausgespielt und Kolleginnen und Kollegen bekommen ihn auch eher angezeigt über den Algorithmus. Von daher, ja, hilfst du Arzt sein und den Gedankenansätzen, die wir hier verfolgen beim Wachsen und ich wäre wahnsinnig dankbar dafür, wenn du das machst. Das kostet dir nur 2 Minuten deiner Zeit, wenn überhaupt. Also, jetzt legen wir mal los. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und wieder ganz viele Aha-Momente. Du hast ja eben schon so ein ganz bisschen darüber gesprochen, dass Priorisieren für dich eine der Haupt-Super-Tool ist, womit du arbeitest und was dir im Alltag einfach deine Lösungen präsentiert. Wie machst du das konkret? Also, ich finde es so ein bisschen schwierig, jetzt meine Frage, also, weil das ist ja trotzdem sehr einfach zu sagen, so priorisiere, entscheid für dich, finde heraus, was dir wichtig ist. Vielleicht kannst du da nochmal ein Beispiel nochmal ganz konkret mitgeben, wie es für dich im Alltag, damit es greifbar wird.
Also, ich würde es vor allem auch jedem Assistenzarzt raten oder jedem Anfänger. Arzt in Weiterbildung heißt es ja, weil du bist nicht nur die Assistenz, du bist selber Arzt. So. Der Arzt in Weiterbildung, der sollte sich das vielleicht einfach mal aneignen, indem er sagt, was sind denn meine Aufgaben heute? So, und dann sind die Aufgaben zum Beispiel Visite gehen, Blutentnahmen, Verbände machen, Abschlussgespräche oder Entlassgespräche und Briefe. Mhm. So, und dann hast du 5 Kategorien oder 5 Themen. Dann bist du vielleicht von außen noch bestimmt, weil irgendwie Röntgendemo ist oder irgendeine Besprechung ist um 12. Das heißt, du hast nur Zeit bis um 12. Das heißt, du hast jetzt 4 Stunden, sagen wir mal, um das zu machen. Und du kannst auch jedem von diesen 5 Punkten einen Zeitwert geben und sagen, normalerweise brauche ich für Visite eine Dreiviertelstunde, für Blutentnahme eine halbe oder was weiß ich, so irgendwie. Wir das einteilen und visualisieren auch. Deswegen, ich bin ein Fan von einfach stinknormal Zettel und Papier und einen Stift nehmen und einfach die 5 Sachen aufschreiben. Was ist denn heute zu erledigen? Und dann ist auch ganz wichtig bei den 5 Aufgaben, lass dich dann auch nicht beirren. Nur weil jemand sagt, ja, jetzt müsste man aber ganz schnell, es gibt natürlich immer Notfälle und Gründe, warum man seine Prioritäten kurz wieder checken muss, ja, und schauen muss, sind sie noch dieselben? Wenn ein Notfall dazwischen kommt, sind sie natürlich nicht mehr dieselben. Dann kümmerst du dich jetzt um den Notfall. Aber wenn zum Beispiel ganz klar ist, um 8 Uhr geht man Visite, dann hast du jetzt eh keine andere Wahl, dann gehst du jetzt Visite. So, danach ist aber vielleicht deine Wahl. Welche von den Aufgaben ist jetzt die wichtigste? Dann kann man wieder gucken, okay, was dauert am längsten, was muss bis zur Mittagsbesprechung gemacht sein, die OP-Anmeldungen oder sowas. Dann musst du das natürlich zuerst machen. Und so lernt man aber eigentlich als junger Assistent, finde ich, auch ein bisschen zu sehen, es ist nicht immer das Wichtigste, wenn andere Fachdisziplinen anrufen oder wenn auch irgendwelche anderen Leute von außen eben kommen und sagen, jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen, sondern bleib bei deinen Prioritäten. Und jetzt ist vielleicht erst das Blut das Wichtigste oder die Labore abzunehmen, weil die brauchen auch am längsten und du willst heute noch Ergebnisse haben. Du musst dir aber auch auf deine Liste schreiben, du musst die Labore auch checken. Und so ist es ja bei allen Dingen, die wir anmelden oder machen. Du kannst nicht einfach sagen, der kriegt jetzt einen Oberbauchsono und der bekommt jetzt ein EKG, aber dann nicht wissen, was rauskommt. Das kann nicht warten bis morgen, ja. Also musst du irgendwo dir schon eine Liste im Kopf machen oder eben, ich bin ein Fan von aufschreiben und auch durchstreichen, weil dann fühlt man sich auch so, als hätte man was geschafft. Schreibst du dir dann halt einfach auf, okay, Labor, und dann hast du alle abgenommen, dann kannst du es durchstreichen. Dann schreibst du dir aber unten drunter noch Labors checken. Und das machst du halt dann auch noch irgendwann. Mhm. Und so habe ich schon versucht, mehr Struktur in meinen Alltag vor allem reinzubekommen, weil ich auch dazu tendiert habe, natürlich, wenn eine Gesundheitskrankenpflegerin von außen kommt und sagt, jetzt muss man das und das machen, dass ich sage, ja, okay, ich komme. Aber das war jetzt nicht meine Priorität eigentlich und aber ich darf wichtig, mich da nicht verzetteln.
Das ist so wichtig, was du gerade sagst, weil ich habe, also meiner Erfahrung nach sind die Dinge, die in Person vor uns stehen, die will man immer direkt machen, weil wir ganz schlecht darin sind, einer anderen Person Nein zu sagen, weil wir sind ja das nette, liebe, ruhige, erzogene Kind, was am Tisch sitzt. So. Und der anderen Person dann zu sagen, nein, ich kann mich jetzt nicht um deine Anfrage kümmern oder die ist jetzt gerade für mich nicht wichtig, weil ich mache Visite oder ich bin hier mitten in der Blutentnahme. Mhm. Das fällt manchmal richtig schwer, wenn es eine richtige Person ist.
Man muss es lernen, konkret eben auch mal zu sagen, nein, du, ich habe noch sehr viele Aufgaben oder das steht jetzt nicht auf meiner Prioritätenliste als oberstes, aber leg's mir doch hin oder sowas. Oft kriegen wir ja auch so Anfragen von Versicherungen oder sowas, aber das ist etwas, das kann ich ganz am Schluss machen, wenn ich noch Zeit habe, weil da steht eben kein Notfall dahinter, keine blutende Person, kein Verband, der jetzt zu wechseln ist, keine Entlassung. Und meistens sogar auch noch Zeit steht auch dahinter. Das heißt, ich habe 2-3 Tage Zeit. Dann mach das nicht als erstes. Oder auch wenn der Chef kommt und sagt, mach hier mal den Vortrag oder sowas, dann so, ja, okay, kann ich machen, mache ich im Homeoffice. Mache ich dann, kann ich auch noch um 23 Uhr machen, wenn meine Tochter schläft.
Oder so irgendwas. Gar nicht.
Ja, oder übermorgen.
Ne? So. Also es gibt auch Sachen, die sind tatsächlich, die muss man nicht machen. Und ganz häufig habe ich auch schon festgestellt, dass wenn ich mit einer Frage angesprochen werde und ich sage, das passt für mich gerade gar nicht, dass sich dann ein anderer Lösungsweg auftut und ich die Frage später auch nicht mehr lösen muss.
Also, ich denke auch, viele Probleme lösen sich manchmal sogar von alleine, aber in dem Sinne, dass du sagst, ich kann es jetzt nicht, vielleicht findest du jemanden, der es jetzt machen kann. Das ist so zur Priorisierung und eben bei Priorisierung auch ganz klar bleib bei deinen Prioritäten. Wenn du denkst, eben die Blutentnahme, die dauert so lang, das muss ich jetzt als erstes abarbeiten, dann sag halt einfach dem, der da gekommen ist, ja, aber ich rufe zurück oder ja, aber ich komme gleich. Oder solche Sachen muss man sich halt konkret überlegen, ohne natürlich unhöflich zu wirken, weil wir sind ein Team und wir wollen natürlich eine gute Stimmung haben und auch lernen, was kann ich davon vielleicht eben jemand anderem delegieren. Also wenn zum Beispiel auch in der Notaufnahme oder irgendwo jemand dann sagt, ja, das muss man jetzt gleich machen oder so, aber ist das vielleicht etwas, was auch der PJler gleich machen kann? Oder ist es etwas eben, was ich als verschriftlichtes Stück hinlege oder sage ich dann zur Sekretärin, schreib mir die Nummer auf, ich rufe dann zurück, wenn es mir passt oder ich rufe
oder irgendwann zurück. Oder ist es etwas, was überhaupt gemacht werden muss? Ne? Also auch super häufig hängt man sich ja auch an irgendwelchen Futzelaufgaben auf, die einfach nicht gemacht werden dürfen. Wir dürfen auch mit 90% zufrieden sein. Wir müssen nicht 120% Perfektion abarbeiten. Wir können auch mal sagen, nö, das ist jetzt hier nicht wichtig.
Ja, kann genau. Also das muss man aber halt lernen und auch rausfinden, was wichtig ist. Vielleicht auch, was in der speziellen Situation oder in dem speziellen Stationssetting gerade wichtig ist. Es ist natürlich was anderes, auch zum Beispiel, wenn man auf einer Akutstation arbeitet, wo die Leute auch schwer krank sind oder auf Intensiv, in meiner Intensivzeit, da gab es natürlich wenig, was du hinten anstellen kannst. Aber wenn du natürlich auf einer Reha-Station arbeitest oder sowas, ist was anderes mit den Zeitmanagements. Und aber auch, wie viel Krankheitswert hat das gerade für den einzelnen Patienten? Das ist natürlich auch auf jeder Station anders. Ganz wichtig. Ob das jetzt gleich zu machen ist oder ist das etwas, der hat jetzt Bluthochdruck, das hat er schon seit 5 Wochen und das können wir jetzt mal ein Langzeit-EKG, Langzeitblutdruck machen und dann schaue ich mir das morgen an. Oder ist es jemand, der akut Brustschmerz hat oder da ist jetzt die Nadel para, aber du brauchst jetzt die zweite Antibiose, weil das ist ganz wichtig, weil der Patient hat eine Infektion oder der braucht aber jetzt die nächste Chemo oder so irgendwas, dann hat das natürlich eine andere Priorität als irgendwas, wo du sagst, ja, da sollte man nur Flüssigkeit anhängen, weil so. Aber das muss man halt auch erst lernen und das ist eben, wie gesagt, auch auf jeder Station anders. Mhm. Und auch die OPs sind ja unterschiedlich. Deswegen gibt es ja auch für die Anästhesisten auch, wie dringlich ist die OP. Da machen wir ja auch wieder ein Grading und eine Priorisierung. Und das machen wir in unserem ganzen Alltag die ganze Zeit und diese Einteilungen sind wichtig. Aber es ist eben auch wichtig zu lernen, was kann ich delegieren und jemand anderem sagen. Das ist auch eine Form von Weiterentwicklung in Richtung Führungskraft. Es ist auch eine Kunst und es ist auch was Wichtiges, Sachen abgeben zu können.
Unbedingt. Also auch dann, das ist ja auch was ich gerade lerne als Oberärztin, halt auch mal meinen Assistentinnen dann Dinge abzugeben. Also ich meine, ich habe ja einen Lehrauftrag, natürlich auch einen Ausbildungsauftrag, aber jetzt auch mal zu sagen, so, ich muss jetzt nicht alle operativen Schritte selbst machen. Ich kann die jetzt auch peu à peu abgeben.
Absolut, genau.
Und
da muss man aber natürlich erst hinkommen. Ja. Dass man sagt, nein, ich will selber zunähen oder sowas, vielleicht nach einer ganz schönen OP oder als Anfänger, aber dann später sagt man auch, tritt man auch gerne zurück und sagt, dass gerne du PJlerin oder PJler oder du jüngerer Assistent, das kannst ja du machen oder sowas, das ist ja auch ein Abgeben, das soll nicht gönnerhaft wirken oder sowas und wird auch meistens nicht so wahrgenommen, sondern so, ja, okay, oder ich assistiere jetzt und du machst die OP oder so irgendwas. Also das sind ja solche Dinge, wo man auch sagen muss, man muss nicht mehr alles selber machen und das ist auch gut so und schön so.
Genau. Das heißt, von diesen Techniken, die du jetzt, und danke im Übrigen, dass du uns so gut mitgenommen hast in deinen Alltag. Also ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, wie du dich durch die Klinik bewegst und wie du dich auch zu Hause bewegst. Von diesen ganzen Methoden, die sind ja auch für Nicht-Eltern wichtig. Ne? Also,
absolut.
Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal so zurückgehen, weil ich mich jetzt im letzten Jahren auch sehr auf die Anfängerinnen fokussiert habe, weil da ist ja auch so dieses häufige Problem, man kommt in die Klinik, man will alles direkt perfekt machen, man hat vielleicht auch hohe Erwartungen von außen, man hat Angst, Fehler zu machen, Fehler am Patienten zu machen, man ist super unsicher, weil man einfach noch gar keinen Plan von gar nichts hat, neues Computersystem, neue Kolleginnen, neue Pflege, ruckzuck 100 Menschen, neue Gesichter, neue Namen, die Patientinnen. Und da herrscht ja super viel Unsicherheit. Ne? Wie kann ich als Anfängerin, als Anfänger, weil das, was du jetzt gesagt hast, ist ja auch das Essentielle, was man lernen muss. Ne? Also je schneller man das kann.
Genau, es hat gar nichts mit Mama sein zu tun und gar nichts auch mit dem, sogar nicht mal, finde ich, mit dem Arztberuf, sondern das ist auch in jedem Büro so. Also du musst lernen, die Strukturen zu durchschauen und dann zu lernen, auch was hat welche Priorität und das dann in dem Schema auch durchziehen.
Gut, dass du das gerade so ansprichst, ne, weil ich glaube tatsächlich, dass wir haben ein nicht optimales Arbeitssystem und ja, wir haben sehr viel Raum für Verbesserungen, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man jeden Tag mit einer gewissen Unzufriedenheit von innen heraus auf die Arbeit geht, dass irgendwie alles scheiße ist und vor allem alle anderen das Problem sind. Also alle anderen sind das Problem, weil ich keine Pause mache, alle anderen sind das Problem, weil die Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind und so weiter und so fort und man selbst nicht die Verantwortung für sich übernimmt, wenn man die immer im Außen sucht. Ich glaube, dass man dann auch in einem anderen Beruf auch nicht zufrieden ist. Also ich glaube, dass man da schon irgendwie schauen muss, dass man für sich selbst lernen muss, Struktur zu erkennen, zu priorisieren und dann das ganz Wichtige, was du jetzt ja auch so perfekt gesagt hast, die Grenzen zu setzen. Also ich glaube, das sind so, wenn ich das zusammenfassen darf, was du jetzt alles uns mitgegeben hast, sind das ja eigentlich so die Hauptmethoden, oder?
Mhm, absolut.
Ja.
Eine Sache, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, sind eben sich auch im richtigen Moment Hilfe zu holen. Da bin ich jetzt drauf gekommen, als du gesagt hast, Grenzen setzen im Sinne von eben, das mache ich jetzt nicht oder ich delegiere was oder ich lehne eine Aufgabe ab. Aber man darf nicht die Hochnäsigkeit besitzen, dass man die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und schon so ganz eben als Oberarzt oder Chefarzt auf die Welt gekommen ist, sondern du musst dir im richtigen Moment auch wissen, wann brauche ich jetzt Hilfe. Ja. Und das gilt sogar auch für ganz normale Aufgaben. Denn bei uns war es regelhaft so, ich habe eine Zeit lang mit ganz hervorragenden Kollegen zusammengearbeitet, wo wir eine Wahnsinnsstruktur hatten. Und da war es einfach ganz klar, dass wir uns auch dann angerufen haben und gesagt haben, du, ich habe jetzt noch so viel Aufklärungen für morgen zu machen, die müssen heute gemacht werden und ich brauche auch Zeit und Ruhe. Kannst du den Funk, den Notarztfunk übernehmen oder sowas? Dass es ganz klar war, dass wir uns geholfen haben. Oder ich schaffe das und das nicht, kannst du mir helfen? Oder schau mal, wir haben hier 10 Briefe, das sind zwar alles meine Patienten, aber kannst du 3 machen oder 5 und ich mache 5 oder sowas? Mhm. Also es war ganz klar ein total kollegiales Miteinander und jeder wusste, jeder bekommt Hilfe und sogar teilweise auch von Oberärzten, dass du um Hilfe bitten durftest und es wurde nicht als Schwäche wahrgenommen und nicht belächelt oder irgendwas, sondern ah, gut, dass du es gesagt hast, ja klar, ich komme gleich oder ich schicke dir jemanden oder sogar einen Oberarzt, der dann mal die Verbände selber gemacht hat und so Zeug. Also einfach, weil man gesehen hat, gemeinsam sind wir stark und besser dran und deswegen helfen wir uns gegenseitig. Also im richtigen Moment auch um Hilfe bitten. Und das ist auch was, was völlig unabhängig von unserem Arztberuf ist in dem Sinne, sondern auch für alle gilt, weil um Hilfe bitten ist keine Schwäche, sondern sogar Größe. Du weißt, wo deine Grenzen sind. Und du kannst im richtigen Moment um Hilfe bitten. Mhm. Und da sind natürlich auch so Communities wie eben die Chirurginnen oder Mom-Docs oder sowas jetzt für unsere Metier ganz, ganz wichtig, weil du da
der
auch...
Der Ärztinnenverbund.
Der Ärztinnenverband, genau. Auch Mindset Medical Woman und die... Also du findest auch in anderen Metiers, auch als Jurist und auch als Consultant oder sowas, du findest ja irgendwo in deiner Community Leute, die dir als Mentoren helfen, die dir nicht nur fachlich helfen, sondern vielleicht auch in deiner Personality, in deiner Weiterentwicklung. Also sei nicht dumm und frag, würde ich sagen. Fragen kann nicht schaden, habe ich mal einen Vortrag gehört. Und das stimmt auch.
Das
also
stimmt.
Wisse auch im richtigen Moment, um Hilfe zu bitten.
Das stimmt.
Ich würde das nie als Schwäche auffassen, wenn mich ein Assistenzarzt um Hilfe bittet, sondern würde immer sagen, ja, natürlich. Was kann ich tun? Wo ist das Problem? Wie können wir es lösen? Sowieso. Also und es ist ja auch sogar so, dass die Leute dazu tendieren, wenn jemand um Hilfe bittet, dann hat man gleich so ein Gefühl für den, dass man jetzt verantwortlich ist und will ihm ja auch helfen. Also das Natürliche des Menschen ist ja, jemand bittet um Hilfe, ich helfe dir.
Es ist irgendwie auch wertschätzend, muss ich sagen. Also
das ist ja
total.
Ganz natürlich.
Ich hatte da auch eine Situation vielleicht, weil wenn jetzt die Zuhörer denken so, ja, also das reden die beiden jetzt so schön daher, das traue ich mich doch eh nicht und so, die anderen haben auch zu tun. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren, ist das jetzt mittlerweile her, die Situation gehabt, dass ich in der Onkoambulanz eingeteilt war und ich hatte so viel zu tun und dann sind 2 Patienten notfallmäßig gekommen, eine Präfinal und ich hatte noch ein Erstgespräch für Chemoaufklärung und dann halt noch so weitere Kontrollgespräche und Mama-Sonus unter der Chemo. Also so richtig viel zu tun. Und ich habe dann erstmal einen Moment geheult, weil ich komplett überfordert war. Also auf der einen Seite diese präfinale Patientin, dann das Erstgespräch Chemotherapie und nichts gegessen, nicht auf Toilette gewesen. Es war einfach alles ganz furchtbar für mich. Und dann habe ich gedacht, okay, Nicole, du hast jetzt nichts zu verlieren. Du rufst jetzt den leitenden Oberarzt an. Er ist frei, er ist dein Hintergrund, er kennt sich onkologisch hervorragend aus und er hat mir tatsächlich 3 meiner Patientinnen abgenommen. 3. Mhm. Der leitende Oberarzt.
Ja.
Und es ist nichts danach passiert. Ich bin in keinen Brunnen gefallen.
Ja.
Ich bin ihm für immer dankbar und ich habe so viel Anerkennung für ihn schon vorher gehabt natürlich, aber damit nochmal mehr. Und er sagt auch immer, Frau Hense, wissen Sie, was das Schönste für mich ist? Ich helfe den Menschen gerne, ich helfe den Kolleginnen gerne, ich operiere sie gerne. Und immer wenn ich ein Problem habe, die brauchen mir keine Schokolade schenken oder einen Wein oder sonst irgendwas. Aber wenn ich um Hilfe bitte, dann habe ich überall offene Türen. Mhm. Und deshalb macht er das. Und das war so ein toller Moment für mich. Ich habe ein richtiges Learning gehabt, weil ich genau in dem Moment wusste, ich kann fragen. Und ich kann auch fast ganz oben fragen, die Hilfe kommt.
Mhm.
Und ich bin deshalb nicht weniger wert. Also es war einfach das allerbeste Learning. Deshalb unbedingt fragt um Hilfe. Was ich auch gerne an der Stelle vielleicht zusammentragen würde, wenn ich dich gerade auch da habe, weil ich weiß zum Beispiel, der Ärztinnenbund bietet ein Mentoring an. Das heißt, du kannst kann man sich bewerben, wenn man Mitglied ist, und dann kann man da auch wirklich jemanden bekommen, eine Person, die einfach schon den Weg gegangen ist. Es wird speziell zusammengesucht, gematcht, und da kann man sich sozusagen jemanden als unterstützende Person von außen, die halt auch nicht Familie ist, die nicht die beste Freundin ist, mit dazu holen. Das gibt es beim Chirurginnenverbund, glaube ich, auch, gell?
Ich schaue gerade, ich glaube, da war gerade erst, ja, am 27. Februar wäre das Mentorinnen-Meeting gewesen. Das gibt es bei den Chirurginnen auch eben, dass du dir eine Mentorin suchen kannst als Anfänger, sage ich jetzt mal, aber auch später und je nachdem, welchen Weg, oder auch ganz gematcht eben, wenn du jemanden suchst, der auch vielleicht in Teilzeit einsteigt oder sich niederlässt und sowas. Bei den Mom-Docs gibt es das auch, dass du dir ganz jemanden suchst, der in deinem Fachgebiet ist und sowas. Also man muss auch darum wissen, dass es solche Angebote gibt, und man muss sich auch, mussten tut man gar nichts, aber man kann sich jemanden suchen in diesen ganzen Communities, und ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass die alle auch sehr flache Hierarchien haben und mich die krassesten Leute supportet haben und angerufen haben und mir geholfen haben und mich auch gebrieft haben vor schwierigen Gesprächen oder sowas, oder mir noch so ein, zwei Skills beigebracht haben jetzt für Gesprächsführung oder sowas, wo ich so ganz devot und mir gedacht habe, oh Gott, wie krass, ich habe mit der telefoniert und die hat mir geholfen und so. Und das ist aber in so Communities ganz klar, ganz, ganz flache Hierarchien, und da hilft jeder jedem. Und deswegen ist das so schön und so wertvoll. Du kriegst da total schnell Hilfe. Das sind meistens ja Facebook-Gruppen oder Silo-Gruppen oder Chat-Gruppen oder sowas. Und es geht ganz total schnell und komplikationslos, niederschwellig, genau. Und du kriegst da jemanden dran und du findest auch da jemanden, der genau deinen Weg entspricht und genau das, weil oft denkt man sich ja, ja gut, aber so wie bei mir ist es halt bei keinem, weil es gibt keine andere gynäkologische Oberärztin, die 80% arbeitet. Doch, bei die Chirurgin findest du jemanden, der genau deinen Weg gegangen hat. Also ich habe zum Beispiel auch mal gesucht, jetzt aber bei den Mom-Docs dann, eine Frau, die auch mit einem Unfallchirurgen verheiratet ist und das nachvollziehen kann, diese Problematik mit den Diensten und so weiter. Und das, dafür sind halt Communities total wichtig, auch wenn es teilweise von den Männern oder von außen noch belächelt wird. So, jetzt rotten sich da ein paar Weiber zusammen. So ist es ja nicht, sondern wir sind so schlau und helfen uns gegenseitig.
Vor allem
ja
eine Männer Form von ja
Cleverness.
Ja, eben. Die Männer machen das ja auch. Ne? Also wenn man jetzt mal so irgendwie schaut, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber da war jetzt am letzten Wochenende wieder eine Veranstaltung, so eine Fortbildung, die ich online mitverfolgt habe, und dann hieß es, ja, Kollegin ist jetzt, kann den Vortrag nicht machen, ist in Rente, und dann habe ich halt, weil ich mit dem und dem essen war, jetzt ihn als Ersatz, er wird dann jetzt den Vortrag halten, und die Männer machen das auch. Ja, es ist halt schade, dass eine Frau in Rente gegangen ist und dann ein Mann die neue Stelle übernommen hat, in einer Sitzung, wo halt ganz, ganz viele Männer schon reden. Die Männer machen das, wieso sollen wir Frauen das nicht auch machen? Ne? Sie unterstützen sich. Und prinzipiell finde ich auch, ich finde es jetzt auch blöd, wenn wir sagen, die Frauen unterstützen die Frauen und so weiter und die Männer unterstützen die Männer. Ist natürlich schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt, weil da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ich weiß ja nicht, wie es für deinen Mann ist, aber die Männer leiden ja auch unter dem System. Ne? Also die Männer, die die Papa sind, die vielleicht die halt nicht blöd angesprochen werden wollen auf dem Kinderspielplatz, weil sie so nach dem Motto, wo ist denn jetzt die Mama so, oder beim Arzt, wenn man mit dem Kind zum Arzt geht oder so, ja, wo ist denn die Mutter? Und man geht als Papa hin. Also da ist das Rollenbild ja auch ein anderes. Klar, sie erleben das nicht so wie wir, nicht auf der gleichen Ebene, aber auch sie haben ihr Problem damit. Und ich finde, das dürfen wir nicht vergessen. Also ich finde es auch ganz blöd, wenn man so sagt, Männer gegen Frauen und so. Damit kommen wir nicht weiter.
Absolut.
Und damit sind wir nicht besser. Wir sollten uns jetzt nicht über die Männer stellen oder so. Also wir sind halt Menschen, egal wie und auch egal, wo wir herkommen, welche Farbe wir haben, welche Religion wir haben, welches Geschlecht wir haben.
Es ist halt nur so, was man da dazu halt wissen muss, ist halt rein psychologisch, ist es ja so, du wirst schon mehr in einer Person erkennen, die dir halt ähnlich ist, und dann findest du sie sympathisch und dann förderst du sie vielleicht auch eher. Also ich meine, du wirst halt nicht, und daher kommt es ja einfach. Also Männer fördern Männer und Frauen fördern ja Frauen, weil sie sich selbst darin in jungen Jahren erkennen oder ihre Kinder, ihre Töchter oder Söhne, und sich denken, ah ja, das könnte mein Nachfolger sein, das könnte jetzt ein toller neuer Stellvertreter sein und deswegen fördere ich den und so. Und natürlich bist du dir ähnlicher, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind beide Ärztinnen, wir sind beide bei die Chirurginnen, wir sind beide Chirurginnen, da fühle ich mich ja schon viel verstandener. Du weißt, wie das ist, am Tisch zu stehen und deswegen nichts zu essen. Und ich nehme dich ja auch ernster deswegen. Und deswegen kann man den Leuten auch, finde ich, immer gar keine Vorwürfe machen, eben weil sie sich gegenseitig fördern und es ist halt schwieriger, Crossover zu fördern, aber da eben auch oft der Gedanke so, ja, es könnte ja dann irgendwann, wenn man älter wird, es könnte ja auch dein Kind sein oder dein Sohn sein oder sowas. Das finde ich ganz wichtig und das habe ich jetzt auch erst von einem Bekannten wieder gehört. Ihm war das vorher alles nicht so bewusst und dachte auch immer so, ja, so ein bisschen Feministengequatsche und sowas. Aber jetzt, wo er zwei Töchter hat, sieht er die Welt mit ganz anderen Augen, weil man will dann ja auch plötzlich Weltverbesserer sein für die Gesellschaft. So, und will Grenzen überwinden, weil man sich denkt, meine Tochter soll es mal besser haben und so.
Ja, aber da hast du nochmal einen ganz wertvollen Gedanken angesprochen, den ich so auch gar nicht, also ich hatte darüber so noch nicht nachgedacht und das macht total Sinn, wie du es sagst. Ich verstehe das voll. Danke. Hab ich direkt wieder was gelernt, weil ich finde, man macht es sich natürlich auch ganz einfach dann in dem Moment, wenn man sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie alle Frauen unterstützen, weil das war halt von dem Patriarchat so und bla bla und keine Ahnung und das ist so. Und diese Strukturen gibt es, ja, die gibt es. Aber diesen psychologischen Effekt, der dahinter steht, Mensch, den kann man nicht einfach so aushebeln. Ne?
Ist so, ja.
Ist so, aber trotzdem ist gut, dass wir darüber reden und dass man das sieht, weil trotzdem sollte man natürlich schauen, andere genauso zu unterstützen und genauso zu sehen, genauso zu respektieren, genauso zu hören und auch, Obacht, es gibt ja auch Menschen, die man einfach nicht mag.
Aber da liegt es halt auch oft daran, dass man sich komplett ganz unterschiedlich ist und nichts gemeinsam hat und keinen Nenner findet und irgendwie sich bei jedem Satz aneckt und gar nicht miteinander kann. Und natürlicherweise, das ist ja auch eine natürliche Selektion, in dem Sinne würde so einer dann in deiner Herde wahrscheinlich nicht überleben und nicht gefördert werden. Und das ist so, aber dann finde ich, dann kann man wenigstens neutral sein.
Eben. Und respektvoll. Und respektvoll, ja.
Also
Also
man
wir sind ja
kann.
trotzdem alle Menschen und nicht
Wir sind ja
weniger
nicht
wert.
Tiere,
Ja,
genau. Also
genau.
wir fressen den dann nicht auf und schmeißen ihn aus der Herde, aber man kann ihn ja trotzdem mit auf der Weide grasen lassen.
Ja,
So.
eben. Einfach sein lassen. Also, ja. Danke. Cool, Mensch. Und jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde gequatscht. Julia.
Das wird der längste Podcast der Welt.
Ein 24-Stunden-Podcast. Nein, das machen wir nicht. Julia, ich würde trotzdem sagen, wir kommen langsam zum Ende. Was möchtest du vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss den Zuhörern und Zuhörern mitgeben? Noch irgendwie einen Ratschlag, einen Tipp, irgendwas, was du gerne früher gewusst hättest, was du hart gelernt hast?
Ja, was ich echt hart lernen musste oder immer noch muss, ist eben auch die Ansprüche an mich oder wie ich mit mir selber umgehe. Und da kommen wir auch zu diesem schönen Thema Self-Care. Du bist viel effizienter, wenn du dich auch gut fühlst, ja. Und das ist etwas, das wird immer so, das muss nebenbei laufen und sowas, aber allein ein Spaziergang an der frischen Luft oder mal einmal eben schon an einem Montag zum Friseur zu gehen oder zur Massage oder nur in den See zu springen und schwimmen zu gehen oder sowas. Du musst dir auch diese Momente bewusst machen. Für mich, ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, habe das irgendwo gelesen, schreib dir einfach 10 Dinge auf, die dir gut tun und denk auch jedes Mal dran, dass das jetzt was ist. Und für mich ist zum Beispiel auch in Ruhe meinen Kaffee zu trinken. Heißt eben nicht irgendwie aufzuspringen, sei es jetzt irgendwie nach der Arbeit, aber sei es auch mit meiner Tochter, sondern dass ich jetzt meinen Kaffee in Ruhe trinke. Das ist schon ein Self-Care-Moment und sowas. Und man denkt auch als Junger, muss ich sagen, also für mich ist das immer so krass gewesen. Es hört sich immer so an, als wäre ich schon ultra alt, aber bin ich nicht. Aber so Anfang 20 und so voll motiviert und so, yay, und ich werde Unfallchirurgin 24/7, kein Problem und so. Man hat auch mehr Kraft, wenn man jung ist, aber selbst da war es so, spätestens nach den ersten 10 Nachtdiensten merkst du, wie anstrengend auch Nachtarbeit ist und wie kräftezehrend es auch körperlich ist. Und dann lernst du halt irgendwann, dass du auch auf deinen Körper halt auch Gesundheit ist wichtig und eben auch die psychologische Gesundheit quasi im Sinne von
Ja,
Selfcare.
Ja.
Im Sinne von sich Zeit nehmen, mal ein gutes Buch lesen, nicht nur einfach den Alltag runterzuarbeiten, sondern auch das Leben nicht vergessen. Und dass das Leben nicht nur 24 Stunden Arbeit ist und dass auch nach dem Arbeitsleben in deiner Biografie ist halt noch viel Leben übrig. Sei dir dessen halt bewusst. Das würde ich einem jungen Assistenten schon mitgeben, der jetzt irgendwie 150% gibt, dass du, dass dieses, dieser Begriff des Burnouts, das ist zwar völlig kommerzialisiert und völlig verkommen, aber dass das in dem Sinne jeden schnell treffen kann. In unterschiedlichen Ausmaßen und dass man deswegen eigentlich von Anfang an gucken muss, dass man auch seine Hobbys eben nicht vergisst, dass man, das ist auch was, was mir im Alltag schwerfällt natürlich, dass man nicht aufhört, Musik zu machen und nicht aufhört, in die Bandprobe zu gehen und nicht aufhört, radeln zu gehen oder irgendwas zu machen, was einem Spaß macht und auch alte Freundschaften nicht aufgibt und solche Dinge. Ja. Gehört alles dazu, damit du psychologisch gesund bist und dann bist du auch ein viel leistungsfähiger natürlich.
Ja, du hast total recht. Da fällt mir auch wieder ein, das hast du eben schon in so einem Nebensatz angesprochen, aber ich möchte diesen Nebensatz nochmal ein bisschen hervorheben, weil er so wichtig ist. Wir haben ein Leben nach der Arbeit und das heißt nicht nur nach der Arbeit 17 Uhr, sondern das heißt nach der Arbeit, wenn wir 60 Jahre, 67, wie alt auch immer wir sind, wenn wir aufhören zu arbeiten, dann haben wir ein Leben danach. Also was bringt uns das, wenn wir mit, das Bild hat der Professor Ghanem letztes Jahr im Podcast so schön aufgezeichnet, was bringt es uns, wenn wir mit 50 das perfekte Auto fahren? Das ist jetzt so ein männliches Bild, aber wir fahren ein perfektes Auto. Wir steigen mit Rückenschmerzen in dieses tiefer gelegte Auto kaum ein und aus. Wir können zwar das Dach zurückfahren, aber wir haben niemanden, der mit uns mitfahren möchte, weil die Frau hat uns schon verlassen und eigentlich sind wir auch dick und eigentlich haben wir ein Blutdruckproblem. Und wir haben uns einfach, wir haben uns nicht um uns gekümmert. Ja, also wir haben zwar das geile Auto, wir haben die Position, wir haben das alles erreicht, wir haben diese Erfahrungen gemacht, die so erstrebenswert erschienen sind in diesem höher, stärker, weiterdenken, aber trotzdem kommen wir kaum aus dem Auto ein- und ausgestiegen, weil wir so Rückenschmerzen haben, weil wir so dick sind und wir sind so alleine. Also, was, wo soll das hinführen? Das finde ich ist so wichtig. Und du hattest das vorhin auch schon gesagt, aber nicht in diesem Zusammenhang. Da kann man jetzt den Kreis nicht wieder schließen. Wo wollen wir hin? Was ist uns wirklich wichtig? Was wollen wir am Ende unseres Lebens erlebt haben? Und wie wollen wir da hinkommen? Ja, toll. und das über die Self-Care, über Selbstfürsorge. Gut, dass du das am Anfang noch, also jetzt am Ende nochmal aufgegriffen hast. Und
ich habe es wirklich auch oft erlebt. Das ist ja auch ein großer, sage ich jetzt mal, psychischer Belastungsfaktor in der Unfallchirurgie, aber auch in der Notfallmedizin. Das können alle unterschreiben, die da, glaube ich, arbeiten, dass du natürlich dauernd vor Augen geführt kriegst, aber ich meine, in der GYN natürlich auch, wie schnell kann ein Leben sich um 180 Grad ändern, ja? Also wie schnell ist das Leben vorbei oder ganz schlimm belastet? Und es trifft eben auch immer mehr Einschläge auch im Umkreis, auch junge Menschen mit schlimmen Erkrankungen, Krebserkrankungen, aber auch Schlaganfälle, Herzinfarkte. Es kann immer dein Leben sich ändern und worauf willst du dann zurückblicken? Das ist jetzt voll dramatisch, pathetisch hier dann am Ende so dieses Podcast, aber es ist wirklich so. Es ist
das, was wichtig
ganz
ist.
Krass so, dass du dir dessen bewusst sein musst, das ist jetzt dein Leben. Es findet nicht irgendwann statt und später und dann, wenn du mal Facharzt bist und erfolgreiche Oberärztin und Chefärztin, sondern das Leben ist jetzt und findet jetzt statt und dann musst du dich jetzt um alles kümmern. Und um alles bedeutet eben auch nicht nur um alles in der Arbeit und dass alle anderen glücklich sind, sondern dass
dich.
Du glücklich bist.
Oh Julia, da hast du wieder so was richtig Wichtiges gesagt. Ne? Weil das habe ich auch gelernt jetzt zum
Facharzt. Wir machen jetzt jede Woche einen Podcast.
zum Facharzt, schau mal. Für mich war das Ziel, ich werde Fachärztin. Ich mache das durch die Assistentenzeit und dann werde ich irgendwann Oberärztin. So, jetzt bin ich das. Und dann stand ich da und habe erstmal gemerkt, als ich zum Facharzt hingegangen bin, als ich gelernt habe, was mache ich denn dann danach? Will ich denn, also in welche Klinik will ich? Will ich in meiner Klinik bleiben? Mein Vertrag läuft aus. Will ich den verlängert haben? Will ich in eine andere Klinik? Will ich vielleicht was ganz anderes machen? Mache ich einen zweiten Facharzt? Also so, da kommen auf einmal so viele Fragen und man fällt danach in ein richtiges Loch, wenn man sich nicht Gedanken gemacht hat, was einem am Ende des Tages wichtig ist und wenn man nicht jeden Tag so ernst nimmt.
Ich glaube, das geht aber ganz vielen nach dem Facharzt, so muss ich sagen. Kenne ich von ganz vielen diese Gedanken und diese Sprüche, sage ich jetzt mal, weil das ist so das Ziel, gell? Also man will darauf hinarbeiten und dann ist man Facharzt und dann.
Die ganze Identität hing irgendwie an diesem Facharzt sein, Facharzt werden dran und auf einmal steht man da, denkt sich so, was ist denn jetzt das nächste Ziel? Also, und das ist immer so dieser ganz lahme Satz, so, der Weg ist das Ziel. Aber es ist ja wirklich so. Ja, es ist der Weg, es ist jeder einzelne Schritt, den wir fühlen müssen, den wir spüren müssen und den wir da sein dürfen. Und dazu zählt auch ganz banale Sachen wie eine gute Ernährung, ausreichend Schlaf, viel Trinken und Pause. Und Dinge, die für uns wichtig sind, die unser Leben wertvoll machen oder besonders machen. Und wenn das für den einen ist, einfach nur zu liegen und zu schlafen und vielleicht ein gutes Buch zu lesen und eine andere Person zieht da wahnsinnig viel raus, mit jeden Abend jemand anders zu treffen und sie braucht nicht viel Schlaf, ja super. Aber vergleicht euch nicht miteinander.
Ja, schaut, und vor allem richtet euch nicht dafür, weil das ist halt, jeder hat einen anderen Lebensentwurf und jeder hat da andere Vorstellungen für was schön oder gut tut oder aber deswegen sind auch die Communities nochmal so, finde ich, echt total wichtig und wertvoll, weil du da auch immer Gleichgesinnte findest.
Ja.
Weil du da auch jemanden findest, der eben dir irgendwie ähnlich ist und dann fühlt sich's auch, also ich bin mir schon oft dann alleine vorgekommen oder komisch irgendwie mit meinem Weg so und dachte, ich bin alleine, aber ich bin nicht alleine, aber weil es gibt Leute, nicht, die auch diesen Weg gehen und auch dieselben Struggles eben haben oder dieselben Probleme irgendwie treffen oder antreffen und das tut total gut einfach. Selbst wenn dir nicht helfen kann oder so, aber es ist immer gut zu wissen, du bist nicht alleine, es gibt noch jemanden, der genau das gerade durchmacht. Und das ganz ist vielleicht auch noch ein ganz tolles Schlusswort oder ein guter Satz für Anfänger. Sei dir sicher, dass selbst bei den krassesten Leuten gab es Momente, wo sie auch echt gekämpft haben, nicht weiter wussten. Und es gibt jemanden, du bist nicht alleine, der genau in diesem Moment wahrscheinlich genau dieselben Sorgen, Ängste, Gefühle hat, auch vielleicht am anderen Ende der Welt, aber der genau das durchmacht, was du durchmachst. Und es haben viele vor dir gemacht und es gibt jemanden, der dir es nachfühlen kann.
Ganz genau, ja. Hast du total recht. Ich habe tatsächlich diese Woche, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Instagram eine Umfrage gemacht, weil es jetzt gerade die Woche davor die letzte Live-Session von meinem Online-Programm Sicher starten gewesen. Und da hatte dann eine Kollegin gesagt, sie ist gerade voll am Struggeln, weil sie überlegt, also sie hat diese Gedanken, dass sie nicht mehr weiß, ob sie Ärztin sein möchte. Mhm. Und dann haben wir in der Gruppe halt darüber gesprochen. Und auch da wieder, genau was du gesagt hast, das Feedback von dieser ersten Kursgruppe ist einfach so überwältigend, weil einfach alle gesagt haben, dass gerade der Austausch, das Nicht-Alleine-Sein, gemeinsam diese Probleme besprechen zu können, einen Raum zu haben, war so wertvoll, dass sich der Kurs definitiv so lohnt. Und ich habe dann gedacht, Mensch, ich hatte diesen Gedanken auch, dass ich irgendwann mal zwischendrin gesagt habe, will ich das überhaupt noch? Ist ja auch in Ordnung, man darf ja fragen, bin ich auf dem richtigen Weg für mich? Und dann habe ich eine Umfrage gemacht und tatsächlich haben über 100 Kolleginnen und Kollegen abgestimmt und 90% haben gesagt, ja, sie haben schon überlegt, den Beruf einmal abzulegen.
Ja, genau. Ja, habe ich auch für gestimmt, natürlich. Ja. Und solche Gedanken sind natürlich und man denkt dann immer, ich bin die Einzige, ich sage lieber nichts und so.
Genau.
Aber das ist wie mit vielen Dingen so, man sollte drüber reden, das ist ganz wichtig und dann findet man halt in so einer Community auch einen geschlossenen Bereich, sage ich jetzt mal, wo man schön drüber reden kann und sich auch verstanden fühlt und ich habe das auch ganz besonders eben bei den Mom-Docs auch, so dieses gerichtet werden oder sowas ist halt da überhaupt nicht, das ist eine Safe Zone, sage ich jetzt mal.
Verständnis, Zuhören, Sicherheit. Genau. Man wird aufgefangen, ja, ganz, ganz wertvoll, ja, solche Gruppen zu finden. Und tatsächlich hat jetzt auch die Sicher-Starten-Gruppe, die haben auch gefragt, können wir das fortführen und so, dann vielleicht treffen sie sich zusammen, ich weiß es nicht, ne? Also das ist einfach so schön, wenn man Leute zusammengebracht hat, die sich jetzt gemeinsam weiterentwickeln und es ist so wertvoll, diese Plattform zu nutzen. Deshalb sollen sich das bitte alle zuhören, die das wollen, überlegen, weil es einfach wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Und ich glaube auch, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, dass es wertvoll ist für die eigene Resilienz. Ja, also so wie man Auffangbecken hat, wenn man mal im Stress stark gedrückt wird, wie dieser Schwamm, man will ja wieder zurück in die Ursprungsform springen als Schwamm, ist Resilienz einfach eine Säule, ist das Umfeld. Und das können Freunde sein, das kann der Partner sein, das kann die Partnerin sein, kann die Familie sein, das können aber auch Kolleginnen und Kollegen sein, die den Weg schon gegangen sind.
Ja, ich glaube, das ist auch das, wo du dann die Energie eben rausziehen kannst. Und das ist bei mir eben auch meine Tochter. Meine Tochter kostet mich nicht nur Kraft, sondern ist ganz viel, wo ich mir dann Kraft hole und meine Akkus aufladen kann. Und das ist auch sowas. Da muss man halt auch etwas finden, was zu einem passt. Und wenn einem das natürlich alles immer nur Stress bedeutet oder sowas, da muss man sich was anderes suchen. Und da sind eben Communities, wie du sagst, Familie, Freunde, das kann alles sein. Und wenn es nur irgendwie das gute Croissant um die Ecke ist oder sowas. Aber du musst dir was suchen und du musst es auch genauso praktizieren, wie du ein anderes Hobby praktizieren würdest. Du willst ja auch ein Instrument immer besser lernen. Und übst deswegen und genauso muss man halt auch üben, sich um sich selbst zu kümmern. Und am Anfang denkt man immer, das klappt alles so, das klappt alles so, das läuft schon, aber solche Übermenschen gibt es, glaube ich, eigentlich nicht. Oder es bleibt dann irgendwas so krass auf der Strecke, was sie erst zu spät erkennen, wie der Kollege, der dann sagt, und dann hat man Bluthochdruck und ist zu dick und hat Rückenschmerzen, weil man sich eben immer nur um die Arbeit gekümmert hat oder so.
Genau, und nicht um sich selbst, ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich habe noch zwei kleine Fragen an dich. Die erste Frage ist, worüber hast du zuletzt deine Meinung geändert?
Karl Lauterbach.
Okay, sehr gut. Kannst du kurz sagen, wieso?
Muss ich das näher? Gut, ich könnte auch noch sagen, und Pepper Woods. Zwei alte, völlig konträre Beispiele. Ja, Karl Lauterbach, ich war ein Riesenfan in der Pandemie und vor seiner aktivsten jetzt gesundheitsministerischen Karriere und ich finde jetzt ihn nicht mehr so astrein und nicht alle Entscheidungen kann ich jetzt unterstützen. Ich dachte natürlich auch, wie viele unserer Kolleginnen und Kollegen, endlich einer vom Fach, endlich ein Arzt und der versteht uns, aber ich habe jetzt bei den Entscheidungen nicht mehr so das Gefühl, dass er es so richtig versteht, was es bedeutet, echt Arzt im echten Krankenhaus zu sein.
Ja.
Das fand ich sehr schade, weil ich habe mir viel, viel, viel mehr von ihm erhofft.
Das stimmt. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe erst eben im ersten Moment Karl Lagerfeld verstanden.
Nee, habe ich hoffentlich nicht gesagt, Karl Lauterbach.
Ich habe es einfach komplett falsch verstanden, deshalb war ich jetzt auch, habe ich das nicht ganz nachvollziehen können. Aber natürlich, ich glaube, da haben sich viele aus dem klinischen Sektor andere Gedanken oder andere Hoffnungen gemacht. Ja, Politik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, wir stecken da nicht in den Schuhen und können es halt nur von außen beurteilen. Aber ja, da haben, glaube ich, viele ihre Meinung verändert. Die zweite Frage an dich ist, welches Talent hättest du gerne und warum?
Also wenn, kann man da alles auch unrealistische Sachen?
Ja.
Ja, dann hätte ich gerne natürlich, dass mein Tag 48 Stunden hat, irgendwie, dass ich Zeit reisen könnte oder so einen Zeitwandler wie Hermine hätte bei Harry Potter. Ja. Für die Leute, die das nicht kennen, die kann halt dann hin und her springen und zeitgleich Dinge erledigen. Das könnte ich natürlich sehr gerne.
Ja, ich hätte gerne tatsächlich auch, habe ich schon super häufig mir so überlegt, die Fähigkeit einfach so zaubern zu können. Ne? Das wäre mega cool. Ja, schön. Danke, Julia. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit jetzt, weil wir auch gerade gehört haben, sehr lange über eine Stunde und 44 Minuten das Priorisieren und die Einteilung deiner Zeit, die sehr wichtig ist. Wissen wir jetzt alle, die das hören und ich sehr zu schätzen, dass du uns deine Zeit gegeben hast. Danke
dafür.
Aber
ich habe auch dafür eine hohe Priorität heute angesetzt, weil mir das auch wichtig war. Eben ein ganz normaler Mensch, der ein ganz normales Interview für dich gibt und eben nicht jetzt jemand, der völlig über den Wolken schwebt, sondern mir ist das wichtig und deswegen habe ich mir dafür sehr gerne Zeit genommen und sage auch nochmal Danke für die Möglichkeit und Chance, das zu machen.
Sehr, sehr gerne. Danke.